Ja, wenn der Wolfgang anfängt zu erzählen, dann möchte man eigentlich, dass er weiter erzählt. War ein wunderschönes Thema, zu Herzen gehend. Aber jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Aber ich hoffe, dass das auch anschließen kann an das, was wir gehört haben. Ich möchte aber gern vorher noch mit uns beten, wenn wir aufstehen können. Herr Jesus, wenn wir so ein Zeugnis hören, wie das gerade geschehen ist, dann fragen wir uns, was bist du uns eigentlich wert? Was sind wir bereit, für dich zu opfern? Und dass dieses Opfer für uns als ein Vorrecht erscheint und nicht als eine lästige Pflicht. Und Herr, wir bitten dich, dass auch dieser Tag uns in diese Richtung weiterbringt, dass wir dir näher kommen, dass du einen solchen Wert für uns bekommst, dass wir bereit sind, jeden Weg zu gehen, wie immer er auch aussehen mag. Wir wollen auch diese Stunde in deine Hände legen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Ja, ich erinnere mich noch gut, als ich vor vielen Jahren, naja, so lange ist es noch nicht her, vielleicht so 25 Jahre zurück, da hielt ich zum ersten Mal eine Bibelwoche unter diesem Thema, beziehungsweise eine Freizeit von der Geistestaufe zur Geistesfülle. Und siehe da, in der Freizeit waren alles Pfingstler. Waren sehr gespannt auf das Thema. Ich war gespannt auf die Reaktion. Und irgendwie haben wir das zusammen über die Runden bekommen. Überraschung auf allen Seiten. Aber ich habe auch da festgestellt, was ich öfters feststellte, und da kann ich also nur Alexander recht geben, im Hinblick auf die Geschwister aus diesen Kreisen, dass man nicht selten glühende Evangelisten findet, Menschen mit einem brennenden Herzen für Jesus, die aber im Hinblick auf dieses Thema irgendwie die Bibel nicht kennen oder verdreht lesen. Es ist mir manchmal rätselhaft, wie man zu dieser Auffassung kommt, im Hinblick auf die Geistestaufe, wie sie in diesen Kreisen in der Regel anzutreffen ist. Es ist ja interessant, dass die beiden Taufen, von der die Bibel spricht, die Wassertaufe einerseits und die Geistestaufe andererseits, die Christenheit spaltet. Wenn man es mal so ganz grob sagt, die Wassertaufe spaltet die Volkskirchen von den Freikirchen und die Freikirchen dann ihrerseits wieder spalten sich auf in solche, die diese Geistestaufe so sehen, wie man es in diesen Kreisen sieht, die wir schon mehrmals erwähnten, und andere, die diese Deutung nicht so annehmen können. Und ich möchte heute versuchen, anhand der Heiligen Schrift aufzuzeigen, und zwar nur anhand der Stellen, wo nun ausdrücklich auch die Geistestaufe erwähnt wird. Wobei ich sofort sagen muss, wenn welche jetzt mit Bible Online oder Bible Workshop Geistestaufe reingeben, sie überhaupt kein Resultat finden werden, weil es dieses Wort als Hauptwort überhaupt nicht gibt in der Heiligen Schrift. Es wird nur der Vorgang beschrieben, im Heiligen Geist getauft werden. Und das kommt 7-mal vor, und weil wir viele junge Leute unter uns haben, möchte ich das etwas mit Mathematik verbinden. Wir brauchen zwar nicht sehr weit fortgeschritten zu sein auf diesem Gebiet, man kann sich das ganz gut merken, und wenn wir schon diese 7 Stellen kennen, wo von dem Getauftwerden in den Heiligen Geist die Rede ist, haben wir schon einen Großteil der Antwort gefunden. Die ersten 4 Stellen sind in den 4 Evangelien. In jedem Evangelium immer am Anfang, zwar nicht unbedingt im ersten Kapitel, aber ziemlich vorne. Und zwar geht es jedes Mal um die Begebenheit, wo Johannes der Täufer am Jordan tauft. Und dann spricht er davon, dass eine Geistestaufe stattfinden wird. Und eine dieser 4 Stellen werden wir uns gleich anschauen. Die 5. Stelle ist ebenfalls zu Beginn eines Buches, des Neuen Testamentes, nämlich nach Johannes Evangelium kommt die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1 ist die fünfte Stelle. Und jetzt malen wir hinter die 1 noch eine 1, dann haben wir eine 11 und wir sind in Apostelgeschichte 11, die sechste Stelle. Bleibt nur noch eine übrig. Wir zählen zu der 11 noch eine 1 hinzu, sind wir in Kapitel 12. Und zu der 12 nochmal eine 1, sind wir in Vers 13 und wir haben die siebte Stelle von der Geistestaufe, 1. Korinther 12, Vers 13. So, das denke ich, können wir uns schon mal gut merken. Und wir wollen jetzt sehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und ich glaube, dass das für uns sehr hilfreich sein wird. Und auch wenn wir mit den Geschwistern aus diesen Kreisen zu tun haben, dass wir ihnen helfen können. Denn ich persönlich habe festgestellt, ich bin also öfters in diesen Kreisen, gerade in Afrika, tätig, dass viele sehr, sehr dankbar sind, wenn sie von der Bibel her eine Erklärung zu diesem Thema bekommen. Denn in den Pfingstkreisen ist das ja mit die Hauptsäule, der kräftigste Pfeiler dieser ganzen Lehre, die ja an dieser sogenannten zweiten Erfahrung sich aufhängt. Die erste Stelle, Matthäus 3. Und ich möchte einfach bitten, dass wir jetzt mal so an Gottes Wort herangehen, wie man nach meinem Dafürhalten auch immer herangehen sollte, dass wir zunächst einmal den Text lesen, ihn im Zusammenhang sehen, auch vielleicht versuchen zu vergessen, was wir alle schon irgendwo gelesen und gehört haben, sondern nur einmal, was der Text explizit direkt uns zu sagen hat. Und ich lese diese erste Stelle aus Matthäus 3, ab Vers 11. Also Johannes der Täufer spricht hier zu seinen Zuhörern. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Zu der Feuertaufe will ich jetzt mal nichts sagen, das ist noch ein Thema für sich, sondern er wird euch mit dem Heiligen Geist, mit Heiligem Geist taufen. Was steht hier genau? Zunächst einmal Johannes der Täufer, offensichtlich hat nie die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Er spricht von jemand, der nach ihm kommen wird und der euch taufen wird. Er schließt sich selber aus. Und wenn Johannes der Täufer darauf hinweist, dass nach ihm jemand kommt, dann wäre es verwunderlich, wenn er nicht das Alte Testament erwähnt hätte, um zu sagen, der tut etwas, was natürlich im Alten Testament überall schon bekannt war, das macht er noch einmal. Nein, das sagt er eben nicht, weil wir tatsächlich, das haben wir ja schon eben gemerkt, bei den sieben Stellen, keine einzige Stelle finden mit der Geistestaufe im Alten Testament. Wir wissen zwar, dass vom Heiligen Geist auch im Alten Testament die Rede ist, gibt es eine Menge Stellen. Und sogar erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, finden wir im Alten Testament einige Male erwähnt. Aber nirgendswo die Taufe mit dem Heiligen Geist. Warum das so ist, werden wir in etwa 30 Minuten hören. Wir stellen es zunächst einmal fest. Im Alten Testament wird das Getauftwerden im oder mit Heiligem Geist nicht erwähnt. Zweitens, sagt Johannes, derjenige, der mit dem Heiligen Geist taufen wird, kommt nach mir. Es ist also von seiner Warte aus gesehen noch zukünftig. Und drittens sagt er von dem, der nach ihm kommt, dass er unvergleichlich größer, bedeutsamer ist als er selber. Nun wissen wir aber, dass unser Herr Jesus von Johannes dem Täufer sagte, dass er der größte aller von der Frau geborenen Menschen sei. Der größte aller Propheten. Er ist sozusagen der Eckpunkt und der Endpunkt der alttestamentlichen Prophetie. Und jetzt sagt der größte bis dahin geborene Mensch, nach mir kommt einer, der mit dem Heiligen Geist taufen wird, der ist unvergleichlich größer als ich. Liegt da nicht schon verborgen der Hinweis, dass diese Person nicht nur ein Mensch sein wird? Größer als der größte Mensch. Was die Taufe mit dem Heiligen Geist sein würde, darüber sagt Johannes der Täufer nichts. Und vermutlich hat er auch nichts davon gewusst. Er wusste etwas von der Brautgemeinde. Das ist sehr interessant für Brüderohren zu hören, die also aus der Brüderbewegung kommen, dass Johannes etwas von der Braut wusste. Das können wir in Johannes 3 nachlesen. Aber nirgendwo gibt es einen Hinweis, dass er etwas von der Leibesgemeinde wusste. Und daraufhin werden wir jetzt arbeiten. Wenn wir die nächsten drei Stellen lesen, Markus, Lukas und Johannes, ist derselbe Text. Nicht immer wird die Feuertaufe erwähnt, die Geistestaufe jedes Mal. Und wir sagten dann, die fünfte Stelle kommt in der Apostelgeschichte. Und wir werden jetzt sehen, wie Gottes Wort tatsächlich, wenn es um wichtige Themen geht, sich selber erklärt. Wir brauchen da noch nicht einmal viele Kommentare lesen, obwohl ich nichts dagegen habe, dass wir das tun. Aber ich glaube, dass die wichtigen Stellen von Gottes Wort selber sehr deutlich uns erklärt werden. Und zwar nach dem Prinzip der fortschreitenden Offenbarung. Die früheren Stellen sagen Entscheidendes, aber nicht alles. Und spätere Stellen fügen den früheren etwas hinzu, als Ergänzung. Aber nicht als Widerspruch, wie die historisch-kritische Forschung es sagt und die liberale Bibelkritik im Allgemeinen, dass Gottes Wort sich widersprechen wollen. Es ergänzt sich, wenn auch manche Fragen sicher nie geklärt werden, solange wir hier sind. Und jetzt Apostelgeschichte 1. Wer die Bibel dabei hat, und ich hoffe, viele haben das, der lese mit Vers 4. Jetzt sind wir mittlerweile 3 Jahre später. Johannes der Täufer ist gestorben, beziehungsweise ermordet worden. Der Herr ist ans Kreuz gegangen, das ist jetzt auch schon Vergangenheit. Er ist wieder auferstanden, ist den Jüngern 40 Tage begegnet und am Ende dieser 40 Tage, heute eben Himmelfahrt, vor fast 2000 Jahren, hören wir diese Worte, die der Herr seinen Jüngern sagt. Und was sagt er da? In Vers 4. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ihr Lieben, wenn ich jetzt in einer Pfingstgemeinde wäre, würde bei den nächsten Worten, die ich sage, sich der Mund öffnen vor Staunen und die Augen ganz groß werden, weil jetzt eine Aussage kommt, die man in diesen Kreisen völlig anders hört. Seht mal, die Jünger haben in der Zwischenzeit Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, große Wunderwerke getan und das alles ohne die Geistestaufe. Und da kann auch niemand etwas dagegen sagen. Denn der Herr Jesus sagt es deutlich, ihr habt sie noch nicht. Aber ihr werdet sie bekommen. In wenigen Tagen. Er sagt nicht wann. Wir wissen natürlich, wann das geschah. Aber wir bleiben ja zunächst mal beim Text. Was die Jünger da hörten. Und damit sind wir bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt, über den wir auch viel sagen könnten, aber wegen der Kürze der Zeit kommen wir natürlich nicht dazu, dass zum Beispiel die sogenannte Zungenrede ist ja auch in außerchristlichen Religionen, wobei ich das Christentum nicht als Religion bezeichnen möchte, aber woanders durchaus bekannt ist. Da könnte Alexander eine ganze Menge erzählen dazu. Ist überhaupt nichts Neues. Und Wunderwerke tun, ja, das geschah auch im Alten Testament, aber ohne Geistestaufe. Die Geistestaufe ist nicht dafür erforderlich. Und sie ist auch nicht die Garantie, dass man dann zu einem solchen Wundertäter kommt. Wir werden gleich darauf noch zu sprechen kommen. Ich bitte mich bei solchen zu entschuldigen, für die das Thema natürlich völlig bekannt ist. Und das sind sicher nicht wenige hier unter uns, wenn sich da manches wiederholt. Aber da passt auf jeden Fall auf, dass mir kein Fehler unterläuft. Sonst müssen wir die Dinge richtig stellen, denn ich glaube, dass es wirklich ein fundamentales Thema ist. Gerade weil wir einmal uns selber fragen wollen, gerade gleich bei der Geistesfülle, kennen wir das, was die Bibel darüber sagt? Und natürlich auch anderen helfen wollen, diese Erfahrung zu machen. Also, die Jünger hören, das, was ihr bisher getan habt, was ihr erlebt habt als Zeugen des Herrn, in der Vollmacht, die der Herr euch gegeben hat, war nicht eine Folge der Geistestaufe. Die Geistestaufe kommt noch. Wir hörten eben schon von Herrn Alexander, dass in diesen Kreisen man sehr stark mit der Apostelgeschichte argumentiert. Und jeder, der etwas mehr die Bibel studiert hat, kommt normalerweise schon zu der Erkenntnis, dass die Apostelgeschichte eben eine Geschichte ist und kein Lehrbuch, ist keine Dogmatik, ein Übergangsstadium. Und dass gewisse Dinge sich dort ereigneten, die sich so nie mehr später ereignet haben. Wenn man zum Beispiel die Art und Weise des Geistesempfangs, ich spreche jetzt nicht von der Geistestaufe, sondern vom Geistesempfang in der Apostelgeschichte mal untersucht, stellt man fest, dass der Empfang des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte auf vierfach unterschiedliche Weise gelehrt wird. Vier unterschiedliche Arten des Geistesempfangs, der Methode. Das Ergebnis war dasselbe, aber die Methode war unterschiedlich. Und in den Briefen wird deutlich, nur eine dieser Methoden ist für alle Zeiten. Und die hat unser Bruder Nestvogel erwähnt mit Epheser 1, Vers 13. Versiegelt mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr gläubig geworden seid. Ohne die Taufe empfangen zu haben. Sie kommt dann erst danach. Ja, und auch hier, also zukünftig, war die fünfte Stelle. Wir haben nur noch zwei über die Geistestaufe. Vielleicht wird die nächste uns weiterhelfen. Ich sagte eine Eins, hinter die erste Eins, Apostelgeschichte 11. Wieder sind einige wenige Jahre vergangen. Und dort finden wir jetzt Petrus. Er hat ein Erlebnis gehabt bei einem Heiden, bei Cornelius, dem Hauptmann. Und er bringt dort das Evangelium. Der Mann nimmt das Evangelium auf. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte, Apostelgeschichte 10 und 11, wo das berichtet wird. Jetzt berichtet Petrus in Vers 15, Kapitel 11. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben. Wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Das war eine gute Schlussfolgerung. Petrus erkennt das, was wir im Anfang erlebt haben. Das erleben die Heiden, die jetzt zum Glauben gekommen sind, im Haus des Cornelius. An welchen Anfang hat er da gedacht? Wenn man die Stelle davor nicht gelesen hätte, könnte man sagen, ach, Petrus hat von seinem Ruf erzählt, wo der Herr ihn von den Fischen wegholt und sagt, du sollst jetzt Menschenfischer werden. Aber daran kann er nicht gedacht haben. Denn wir haben in der Stelle davor gelesen, dass zu dem Zeitpunkt zur Himmelfahrt noch niemand von den Jüngern die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen hatte. Das heißt, in Kapitel 1 wird etwas angekündigt, was in Kapitel 11 Vergangenheit ist. bleibe immer noch am Text. Das heißt, zwischen Kapitel 1 und Kapitel 11 muss sich etwas ereignet haben, was völlig neu ist. Was so neu ist, dass Petrus das einen Anfang nennt. Und wenn ich jetzt mal meinen geliebten Geschwistern in diesen Kreisen wäre und ich würde sie fragen, was ist denn da passiert in der Zwischenzeit? Dann käme sofort vielstimmig die Antwort, Pfingsten. Und ich würde ihnen sagen, recht so, genau so ist es. Das war der Anfang. Und wir werden es in der letzten Stelle sehr deutlich hören. Himmelfahrt war Pfingsten noch zukünftig. 10 Tage, genau 10. Zahl der Prüfung, 10 Plagen, 10 Gebote, 10 Tage wirst du gefangen sein und so weiter. Die Jünger wurden in diese Prüfungszeit hineingestellt, um festzustellen, haben sie jetzt Vertrauen in das Wort des Herrn? Glauben wir, dass er uns bewahren wird in der Höhle des Löwen? In Jerusalem, wo man nichts lieber täte, als sie zu steinigen. Werden sie gehorsam sein? Und das, ihr Lieben, ist einer der entscheidenden Punkte, wenn es darum geht, vorwärts zu kommen, zu wachsen im Glauben, voll Heiligen Geistes zu werden. Und es wird in Apostelgeschichte 1 und 2 wird das geschildert, dass sie genau das taten, was der Herr ihnen gesagt hat. Und nach 10 Tagen kommt der Heilige Geist. Und zu Pfingsten geschahen mehrere Ereignisse, die unterschiedlich auch zu benennen sind. Und eins davon war, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Ja, und die letzte Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13 sagt es dann ganz deutlich. Und ich lese des Zusammenhangs wegen auch schon Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Und jetzt kommt die Definition, die Erklärung. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir sind alle in einem Geist getauft worden, sagt Paulus, um in Sprachen zu reden. Nein! Am Ende dieses Kapitels stellt er die Frage, reden alle in Sprachen? Legen alle aus, prophezeien alle und so weiter. Und die Antwort heißt, nein, nur einige, je damals in Korinth, war es ja noch die echte Sprachengabe, nur einige sprachen in anderen Sprachen, aber alle hatten die Geistestaufe. Das allein macht schon deutlich, dass Geistestaufe und Sprachenrede 2 verschiedene Dinge sind. Da vergleicht man Birnen mit Äpfeln. Das kann ein gewisser Zusammenhang dazwischen sein, in der Urgemeinde, aber es muss nicht so sein. Andere lesen das so, sie wurden alle in einem Geist getauft, um auf eine höhere geistliche Ebene zu kommen, geistlich reifer, mehr Erfahrungen zu machen durch die Geistestaufe. Und genau das wird ja im Korintherbrief sehr deutlich widerlegt. Korinth war eine fleischliche Gemeinde. Das brauche ich hier nicht groß zu erklären. Ich denke, alle kennen den 1. Korintherbrief, wo sie sehr gemaßregelt werden von Paulus, weil es keinen Fortschritt gibt. Sie waren noch neidisch aufeinander, eiferten nach diesen Demonstrationsgaben Gottes. Dazu gehört eben auch die Sprachengabe, die man so sehen konnte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellte und manches andere mehr. Völlig fleischlich. Und trotzdem sagt Paulus, wir alle, ihr alle. Wieso konnte er das sagen? Er war ja Geburtshelfer. Er wusste ja, dass die Wiedergeburt echt war in Korinth. Und deswegen konnte er davon sprechen, dass sie geistgetauft waren. Denn Geistestaufe in dieser ganz einfachen Definition heißt, Eingliederung in den Leib Christi. Durch die Geistestaufe werde ich Glied am Leibe Christi. Was werde ich denn durch die Wiedergeburt? Durch die Wiedergeburt werde ich Glied in der Familie Gottes. Einverstanden? Klar. Ich werde ein Bruder oder eine Schwester in Christo. Gott im Himmel wird mein Vater. Christus, der Erstgeborene vieler Brüder. Die Wiedergeburt spricht eben von der neuen Familie. In die Familie Gottes hineingeboren. Da geht es um unser verwandtschaftliches Verhältnis, um unser Liebesverhältnis. Was wir füreinander empfinden, das ist jetzt eine Sache des Gefühls, aber auch was wir füreinander tun. Und in der Liebe geht es ja um die Liebeswerke, weil wir zur selben Familie gehören. Und ich kann euch das gar nicht sagen, wie ich mich jedes Mal freue, wenn ich mal so eine Reise unternehme. Ich reise ja nun meistens nach Afrika und dann stehen meine Geschwister dort am Flughafen, schön in Reihe und Glied, und dann umarmen wir uns. Brüder und Schwestern in Christo. Schwarze Hautfarbe, krauses Haar, anders gekleidet, sehr bunt in der Regel, aber im Herrn verbunden. Es gibt nichts, was uns trennt, weil wir zur Familie Gottes gehören. Ja, warum denn dann noch die Geistestaufe? Ja, es geht ja in der Familie Gottes auch darum, dass wir einander dienen. Und dazu gebraucht die Bibel eben ein anderes Bild. Das Bild des Leibes. Und das wird in 1. Korinther 12 anschließend ganz ausführlich behandelt. Wo Paulus sagt, jedes Glied ist wichtig, auch die Verborgenen, die man nicht so sieht, die nicht so an der Öffentlichkeit tätig sind. Jeder wird gebraucht. Und durch die Geistestaufe werden wir Glied am Leibe Christi. Jetzt die Frage, die ich auch in diesen Kreisen stelle. Ist es möglich, zur Familie Gottes zu gehören, also Glied in der Familie Gottes zu sein und nicht ein Glied vom Leibe Christi? Und da sagen alle, unmöglich. Und sie haben recht. Wenn ich zur Familie Gottes gehöre, gehöre ich auch zum Leib Christi. Denn wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Er ist unser Haupt in der Herrlichkeit. Wir sind mit ihm verbunden. Niemand und nichts kann uns trennen von ihm und von seiner Liebe, weil wir organisch mit ihm verbunden sind. Die Leibesgemeinde ist keine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Seht, wir kommen hier auch aus verschiedenen Gemeinden. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, ich mache das in meinen Freizeiten immer gern, ich frage mal, wo kommt ihr eigentlich her, eure geistliche Heimat? Das ist immer sehr interessant. Und dann merken wir, sehr unterschiedlicher Stallgeruch, aber wir haben denselben Herrn. Wir haben dasselbe Ziel. Und jetzt wollte ich gleich noch auf eine Schrift hinweisen, die vielleicht heute heißt, nämlich Alexander wird mich ja nicht zu denen zählen, die immer falsche Prophetien machen. Ja, ich sage ja vielleicht heute, nicht sicher heute. Aber dass wir vorbereitet sind auf den wiederkommenden Herrn, die ist aber schon verschwunden, können wir beim nächsten Mal mitbringen, wo wir aufzeigen, wir dürfen den Herrn jeden Tag erwarten. Es kann zwar noch Jahre dauern, wir wissen es nicht, aber es könnte heute sein oder morgen. Und da ist das so wichtig, dass wir das erleben, was wir von unserem Bruder Nestvogel hörten. Der Heilige Geist, der Christus groß macht, dass wir ihm näher kommen, unserem Herrn, und den Geist in uns wirken lassen. Und dass es auch zur Geistesfrucht kommt, das ist das Beständige. Und zur Geistesfülle, das sind so die Höhepunkte in unserem Leben. Nun wird vielleicht der ein oder andere traurig sein und denken, ach, schade, ich dachte, Geistestaufe, wenn ich die habe, dann kann ich auch in Sprachen reden. Was ist die denn dann noch wert, die Geistestaufe? Oh, ihr Lieben, das Ergebnis ist doch großartig. Und ich möchte die zwei Hauptergebnisse nennen der Geistestaufe. Und ich denke, es ist uns allen klar, Geistestaufe und Wiedergeburt gehen immer zusammen. Sind wie die zwei Seiten einer Münze. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Wenn einer wiedergeboren ist, ist er auch geistgetauft. Und bei der Geistestaufe spielt Handauflegung absolut keine Rolle. In dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergebe, ihn als Heiland und als Herrn aufnehme, das ist aber entscheidend, erhalte ich das Leben aus Gott und werde Glied am Leibe Christi, und die Bibel nennt das Geistestaufe. Aber was sind die herrlichen Ergebnisse? Erstens, ich bin unauflöslich mit dem Haupt in der Herrlichkeit, mit Jesus Christus verbunden. Das bedeutet, er als mein Haupt gibt mir Orientierung. Er gibt mir Nahrung, geistliche Nahrung, und er beschützt mich. Er sieht die Gefahren. Und ich kann euch sagen, wir haben Bibelschüler in Algerien, in Libyen, in Saudi-Arabien, in Medina haben wir Bibelschüler, in den Emiraten, wo kein Missionar mehr hin kann. Und diese Leute sind zum großen Teil total allein. Keine Gemeinde. Und ich freue mich, dass sie geistgetauft sind. Das heißt, dass sie mit Christus verbunden sind. Glied an seinem Leibe. Und der Herr nimmt sich ihrer an. Sie sind nicht verwaist. Ist das nicht herrlich? Egal, wo wir sind, selbst wenn Menschen uns nicht verstehen sollten, wir müssen niemals einsam sein. Denn unser Haupt in der Herrlichkeit versteht uns und ist uns nah durch seinen Geist. Christus in euch die Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das Zweite, so wie wir mit Christus verbunden sind, mit dem Haupt in der Herrlichkeit, sind wir auch untereinander verbunden. Deswegen die herzlichen Umarmungen, die ich eben schilderte. Wir gehören demselben Herrn und wir gehören einander. Wir brauchen einander. Wenn ich eben sagte, niemand ist unwichtig, jeder wird gebraucht. Das heißt auch, wer seine Gaben nicht einsetzt zum Wohl des anderen, wird am anderen schuldig. Das ist keine falsche Bescheidenheit, wenn sich jemand zurückzieht. Die Bibel spricht sehr ernst darüber, über diese Leute, die sich nicht mehr einbringen in die Gemeinde, nicht mehr für die anderen da sind, nur noch kritisieren. Wisst ihr, dieser Tage habe ich einen Brief bekommen, ganz ausführlichen Brief, wo ich als Hurer beschimpft wurde. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir einen e.V. gegründet haben. Als Hurer. Mit allen möglichen Ausdrücken. Und ich werde ihm noch wieder schreiben und ihn fragen, wo er denn positiv mitarbeitet am Bau des Reiches Gottes. Abreißen kann jedes Kind. Aber zum Aufbauen, dazu gehört mehr. Und das ist auch unser Wunsch hier, wenn wir von der Berliner Erklärung sprechen. Das waren Brüder, die haben gegen den Strom ihr Zeugnis aufgerichtet, aber sie haben auch gebaut, aufgebaut. Von manchen gehen Segenströme aus bis in unsere Zeit durch ihre Schriften. Also untereinander, wir brauchen einander und wir wollen auf niemanden verzichten. Es braucht niemand im Reich Gottes, in der Versammlung des lebendigen Gottes, einen Minderwertigkeitskomplex haben. Und doch findet man sehr, sehr viele mit der PN-Krankheit. Ganz bedauerliche Sache. Profilneurose. Profilneurose fing mit Eva im Garten Eden an. Man wollte mehr. Nun ist das nicht mein Thema, aufzuzeigen, wie man die Gaben erkennen kann, aber das ist dann wichtig, wenn ich erkenne, Gott hat mir etwas anvertraut. Ja, was hat er mir denn anvertraut? Was sind denn diese Gnadengaben oder Geistesgaben, damit ich damit wirken kann zu seiner Ehre und zum Wohl des Volkes Gottes? Geistestaufe. So ein herrliches Thema. So eins zu sein mit dem Herrn und untereinander. Als ich eben meinem lieben Bruder aus Hannover zuhörte und seinen Worten lauschte, da dachte ich so bei mir, der könnte die ganze Thematik aus einem unserer Bibelkurse abgeschrieben haben. Hat aber sicher nicht, die gibt's nämlich noch nicht in Deutsch. Aber ist wirklich interessant. Wir merken, wie der Heilige Geist, wenn wir uns nur aufs Wort stützen, uns auch zusammenführt. Die Bibel ist gar nicht so furchtbar kompliziert. Wenn wir wirklich gehorsam sein wollen, die Dinge, die wir wissen müssen, sind ganz klar. Da brauchen wir uns nicht die Köpfe heiß zu reden. Ja, und dann ist uns auch klar, so wie man nur einmal wiedergeboren wird, in die Familie Gottes hinein, so auch nur einmal Geist getauft. Ich sage es noch einmal, Geistestaufe und Wiedergeburt gehören zusammen. Es sind zwei Ergebnisse, die sich ergänzen, die man aber nicht zeitlich voneinander trennen kann. In dem Moment, wo ich wiedergeboren bin, bin ich auch Geist getauft. Wiedergeboren in die Familie Gottes hinein, Geist getauft in den Leib Christi hinein. Ich denke, das haben wir verstanden. Jeder kann es nachprüfen anhand von Gottes Wort, also nur einmal. Aber jetzt haben wir die andere Stelle. Es heißt ja von der Geistestaufe zu Geistesfülle. Was sagt die Bibel uns denn dazu? Epheser 5 nehme ich als Grundwort. Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und vor diesem Abschnitt gibt's eine kleine Überschrift, danach auch. Und ich freue mich sehr, dass man das bei meiner Übersetzung zusammengefasst hat, denn im Griechischen ist das tatsächlich ein Gedanke. Und zwar, wenn man das genau übersetzen würde, dann müsste man das so übersetzen, zueinander redend im Psalmen, singend und spielend dem Herrn, dem Vater Lob sagend, Dank sagend und euch einander unterordnend. Ein riesenlanger Satz, der aber deutlich machen soll, all diese Dinge führen zur Geistesfülle. Und dann haben wir gemerkt, da ist überhaupt nichts Mystisches drin. Im Gesamtrahmen des Epheserbriefes kann man das sehr gut verstehen. Wir haben vom Epheserbrief schon einiges gehört. In den ersten drei Kapiteln haben wir die wunderbare Stellung in Christus. In ihm schon auserwählt vor Grundlegung der Welt. In ihm haben wir alles. Was Gott uns in Christus geschenkt hat, wird in den herrlichsten Farben in den ersten drei Kapiteln geschildert. Und dann kommt Kapitel 4 und ich sage es ja jetzt mal ganz einfach, von da ab heißt es, werde, was du bist. Werde, was du bist. Wenn wir bei der Wiedergeburt schon vorher in der Evangelisation den Menschen deutlich machen, was sie erhalten in der Wiedergeburt, unter anderem die Geistversiegelung, die Salbung mit dem Heiligen Geist, das Unterpfand des Heiligen Geistes und auch die Geistestaufe und noch manches andere mehr. Wer das erkannt hat, der ist auf dem besten Wege, auch voll Geistes zu werden und die Geistesfrucht im Lauf seines Lebens dann zu produzieren, weil der Heilige Geist das tut, nicht wir. Werde, was du bist. Und dann kommt diese siebenfache Einheit in Kapitel 4 und dann geht das weiter und dann geht's um das Reden. Wie reden wir übereinander? Wie reden wir miteinander? Und manche anderen Dinge. Es geht auch um Unversöhnlichkeit. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum, heißt es in Kapitel 4, Vers 26. Manche Alten sind so verbittert, weil sie das nicht befolgt haben. Und immer noch ihr Gedächtnis trainieren, ja nicht zu vergessen, wo vor 50 Jahren jemand mal ein schlechtes Wort über mich gesagt hat. Wenn das natürlich mein Leben erfüllt, werde ich nie voll Geistes werden. Und dann sagt Paulus am Ende all dieser Ausführungen, jetzt seht genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Vers 15. Und in dem Zusammenhang, berauscht euch nicht mit Wein. Wann greift der Mensch zur Flasche? Entschuldigt, das ist aber keine Flasche hier. Ja, wenn er Sorgen hat, wenn er nicht mehr weiter weiß, verzweifelt ist, vergessen will. Ach, ihr Lieben, wir greifen nicht zur Flasche, wenn wir Sorgen haben. Wir wollen voll Geistes werden. Und das ist sofort die Antwort auf unsere Sorgen. Wir werden das gleich sehen. Und wir verhalten uns natürlich dann auch anders als einer, der zur Flasche gegriffen hat. Wir können mit Sorgen, mit Problemen, auch mit der unheilbaren Krankheit, auch mit Einsamkeit oder was es immer sein mag, anders umgehen. Weil der Heilige Geist in uns wohnt und weil er uns auf die Möglichkeiten aufmerksam machen will, die in ihm verborgen sind, beziehungsweise in Jesus Christus, in unserem Herrn. Und wie tut er das? Wie steht es hier? Werdet voll Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und geistlichen Liedern redet. Ja, ihr Lieben. Er sagt nicht, indem ihr übereinander bei einer Tasse Kaffee die Geschwister durch den Kakao zieht. Das sagt er nicht. Nicht übereinander, sondern zueinander. Und worüber? Über die wirtschaftliche Entwicklung, Finanzkrise, Hypothekenkrise und weitere Krisen? Nein, Paulus sagt Psalmen. Was sind die Psalmen? Die Psalmen sind Loblieder, sind Gebete. Dank, Fürbitte, Sorgen, all das, was die Psalmisten bewegt, bringen sie vor den Herrn. Und sehr viel Dank. Preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Genau das ist es. Und seht, um das zu fördern, habe ich ein kleines Büchlein geschrieben. Das heißt, Afrika war nur der Anfang. Da habe ich mal aufgeschrieben in diesem Büchlein, wie der Herr meine Frau und mich geführt hat, wo wir Grund zum Danken hatten. Und das möchte ich jedem Teilnehmer hier als Geschenk mit nach Hause geben. Ihr könnt das euch da hinten besorgen. Rechts vor dem Vorhang steht unser Tisch. Und da hoffe ich, dass genügend Bücher da sind. Und euch den Rat geben, es genauso machen. Wenn ihr voll Geistes werden wollt, fangt an aufzuschreiben, wie der Herr euch geführt hat, euch bewahrt hat, in manchen Gefahren. Als ich dieses Büchlein schrieb, da wurde ich selbst am meisten beschenkt, weil da meine Gedanken wieder in die Vergangenheit gingen und dachten, Mann, wie wunderbar, wie herrlich. Wie hat der Herr da geholfen? Und es ist derselbe Herr. Wenn wir aus der Vergangenheit das lernen, mein Herr verlässt mich nicht, dann bekommen wir auch für die Zukunft eine tiefe Gelassenheit. Was auch kommen mag, der Herr, der mich in der Vergangenheit bewahrt hat, der sollte mich in Zukunft im Stich lassen. Macht's genauso. Das ist so ein kleines Probeexemplar, kann als Anleitung dienen, wie man sowas schreiben kann. Eigene Erlebnisse. Und ihr werdet froh und voll Heiligen Geistes, wenn ihr dann anfangt, das an andere weiterzuerzählen, zueinander. Aber schreibt bitte nur die Dinge auf, wo der Herr groß wird, nicht ihr, wo der Herr groß wird. Und dann werden wir ermutigt. Dann wird der andere auch anfangen. Ich sag's mal den jungen Leuten, in eurem Alter bin ich viel in die Altenheime gegangen und habe die alten Geschwister gebeten, erzählt mir doch mal aus eurem Leben. Und habe ich sehr viel gelernt. Unter anderem, die am wenigsten klagten, hatten am meisten Schweres erlebt. Und die am meisten klagten, hatten eigentlich gar keinen Grund zu klagen. Oder nur wenig. War sehr interessant, das zu sehen. Zueinander reden über die großen Taten Gottes. Damit fängt es an. Und zweitens, alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank sagen. Ja, für das Erste, denke ich, sind wir alle mit einverstanden, was ich gerade sagte. Das ist eine schöne Sache. Die großen Taten Gottes. Aber das hier, für alles Gott danken, ist das möglich? Wir müssen den Zusatz sehen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nur dann können wir das. Wenn wir daran denken, das Schwere, was ich jetzt erlebe. Der Herr ist dabei. Er weiß es. Und er hat verheißen, dass ich nicht über Vermögen versucht werde. Mit der Versuchung auch den Ausgang schafft. Dann kann ich anfangen zu danken. Und wenn ich noch dabei Tränen vergieße. Ich weiß, der Herr macht alles gut. Ihr Lieben, wenn wir voll Geistes werden wollen, müssen wir das lernen, für alles zu danken. Nicht, weil es uns so schlecht geht, deswegen danken wir natürlich nicht. Aber wir danken, dass auch in dieser schweren Situation wir nicht alleine sind. Der Herr ist bei uns und er hält uns fest und führt uns auch hindurch. Und das ist immer ein Grund zum Dank. Und damit wir nicht hochmütig werden, kommt das Dritte dazu. Einander unterwürfig in der Furcht Christi. Das heißt, wenn wir wirklich Großartiges erlebt haben mit dem Herrn, was macht der Teufel? Er spricht zu uns und sagt, du bist doch was Besonderes. Das hat ein anderer nicht erlebt. Da kannst du mal mit hausieren gehen. Nein, unterwürfig in der Furcht Christi. Uns immer wieder daran erinnern, wenn der Herr uns etwas hat erleben lassen in seiner Nachfolge, war das nur Gnade, nur Geschenk. Und wir wollen ihn allein dafür preisen und anderen damit Mut machen. Das schon. Aber daran denken, den anderen höher achten als uns selbst. Können wir das? Wir können es, wenn wir uns selber kennenlernen. Wir müssen demütig werden. Und wenn wir demütig werden, und wir werden demütig, wenn wir den Herrn bitten, Herr, zeige mir mein Zu-Kurz-Kommen, meine Schwachheiten, meine Fehler, meine Sünde, meine Schuld, mein Versagen. Öffne mir die Augen darüber, da werden wir ganz klein in unseren Augen. Und der andere wird größer, denn von dem anderen weiß ich längst nicht so viel, wie ich dann von mir selber weiß. Und dann, ihr Lieben, werden wir voll Geist. Und was heißt das? Und ich komme zum Schluss. Einer schaut mich schon ganz ernst an von da hinten. Wenn ich voll Geistes werde, werde ich entweder sehr, sehr froh. Das war manchmal so das Ergebnis. Oder aber ich werde fähig, großartige Dinge für den Herrn zu tun. Einen bestimmten Auftrag auszuführen, wo ich sonst Bammel vorhatte. Und jetzt habe ich die Kraft und auch die Weisheit, diesen Dienst zu tun. Und drittens, voll Heiligen Geistes, gib Todesmut. Mut auch in der Verfolgung. Ich habe keine Angst mehr. Sind das nicht drei Dinge, die wir alle gerne haben? Glücklich sein, froh im Herrn, unseren Dienst tun für den Herrn, nicht müde werden und keine Angst mehr haben. Was auch kommen mag, der Herr ist bei mir. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir bitten dich für uns alle, ich auch für mich selber, dass du uns wieder so groß wirst, die Mitte unseres Lebens, die Person, um die sich alles dreht, in unseren Gedanken, Plänen, in unserem Tun. Herr, dass alles andere nur noch Nebensache wird oder gesehen wird im Hinblick, wie weit deine Sache dadurch gefördert wird. Und Herr, dass wir auch neu erkennen, diesen Segen der Bruderschaft, dass wir einander dienen dürfen in deiner Gesinnung, füreinander da sein. Und Herr, wenn einsame Christen unter uns sind, die nach einer Gemeinde suchen, nach Gemeinschaft mit ernsthaften Christen, bitte hilf ihnen, dass sie solche finden, dass sie nicht mehr alleine sein müssen, um dann gemeinsam deinen Namen anzurufen und dir zu dienen. Wir wollen dir noch einmal danken für all deine Liebe und Güte. Herr, wir erheben deinen wunderbaren Jesusnamen und geben dir die Ehre, dir allein. Amen.